Willkommen beim Radio Attikan Podcast. Wir sind Hanna,
Dean
und Balazs.
Gibt's was Neues?
Ja, einiges. Das erste Mal seit Jahren berichten Medien in Österreich darüber, dass ein Geistlicher wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt wurde. In England und Wales ist der Anteil der Christen laut Volkszählung 2021 auf unter 50% gefallen und mehr als ein Drittel ist ohne Religion. Und in Kenia gibt es einen Prozess, der dazu führen könnte, dass der dortige atheistische Verein aufgelöst werden wird.
Interessant.
Fangen wir mit dem Ordensbruder an. Der wurde am 23. November in Innsbruck noch nicht rechtskräftig verurteilt. Er hat sich an eine Frau und deren 8-jährige Tochter herangepirscht. Die Tochter war dann auch Ministrantin. Er machte ihnen immer wieder Geschenke und begann irgendwann damit, das kleine Mädchen zu berühren und immer stärker sexuell zu bedrängen, bis hin zur versuchten Vergewaltigung. Ja. Er schwieg während des Prozesses.
Ja, so ein Widerling.
Erst mehr als 10 Jahre später, als erwachsene Frau, meldete sie sich bei der Ombudsstelle und bekam eine Entschädigung zugesprochen.
Na, immerhin hat das mit der Opferschutzkommission funktioniert.
Naja, also mehr als 200 Menschen melden sich jedes Jahr wegen Missbrauch bei der Kirche. Es gibt keine neutrale staatliche Stelle für Opfer von sexuellem Missbrauch durch Berufsreligiöse, wenn man so will. Die katholische Kirche hat ihre eigenen Stellen dafür.
Ich dachte, die Opferschutzkommission wäre neutral.
Naja, so neutral, dass die Leiterin von der Bischofskonferenz und der Ordenskonferenz der katholischen Kirche bestimmt wird. Und die Opfer müssen sich erst bei einer Ombudsstelle in der Diözese melden. Dann entscheidet eine sogenannte diözesane Kommission über den Fall. Und dann gibt die sogenannte unabhängige Opferschutzkommission einen Stempel drauf. Und die Kirche zahlt dann eine Art Entschädigung, die für ein kaputtes Leben viel zu wenig ist. 3 von 4 dieser Schritte sind im Bereich der katholischen Kirche. Und dann gibt es noch die schöne Auslage mit Frau Klasnitz für die Öffentlichkeit. Ist alles in der Rahmenordnung bei der Bischofskonferenz dokumentiert.
Aber es ist erstaunlich besser gelaufen in diesem einen Fall, als man so gewohnt ist. Ne? Also sie hat sich selber erst nach 10 Jahren gemeldet, aber es hat für mich so geklungen, wie wenn das dann ganz flott gegangen wäre eigentlich.
10 Jahre ist ja für dieses Thema relativ wenig. Also die Fälle, die ich meistens schon gehört habe, da reden wir dann so von 20, 25 Jahren vielleicht, also wo man dann schon im gesättigteren Erwachsenenalter ist und dann langsam bereit ist, vielleicht die Kindheit zu reflektieren. Aber 10 Jahre ist eigentlich für diese Fälle relativ wenig. Also erfreulicherweise natürlich.
Ja, es gibt Fälle, die halt auffliegen, weil das Kind zu Hause redet und man mittlerweile aufmerksam ist. Früher hätte es dafür noch eine Watsche gegeben, was das Kind über den guten Herrn Pfarrer sagt. Ja, genau. aber heutzutage ist es schon etwas mehr so, dass man mehr auf die Kinder hört und dass man generell auf die Zeichen achtet. Aber ja, von diesen 200 und mehr Meldungen pro Jahr sind manche wirklich aus den 60er, 70er Jahren immer noch von den Neumeldungen. Zumindest wenn man der Statistik der Kirche glauben kann. Und dann natürlich auch schon verjährt und so. Also das Ungewöhnliche an diesem Fall war, dass das so kurz nach dem Missbrauch gemeldet wurde und dass dem Opfer nicht einfach nur das Geld angeboten wurde, sondern dass sie halt auch wirklich Anzeige erstattet hat. Das ist nämlich nicht automatisch in dem Prozess. Das ist als optional in dem Prozess drinnen und wahrscheinlich wird den Leuten halt dort in diesen bischöflichen Stellen gesagt, ja, so einen Prozess, der bringt dir nichts, das ist nur böse gegen den und du kriegst eh das Geld, es ist eh alles einfacher. Also es werden wirklich sehr, sehr wenige Fälle überhaupt angezeigt.
Also ich finde es in dem Zusammenhang sehr interessant, die Gewissensfrage zu stellen. Also ich habe mich schon öfter gefragt, wie diese Menschen, die das wahrscheinlich nicht nur einmal machen oder vielleicht, ich weiß es ja nicht, ne, wie die mit dem Gewissen zurechtkommen. Und ich hatte da mal einen Fall gelesen, da ging es jetzt fairerweise gesagt nicht um Missbrauch, sondern da ging es einfach um die Zeugung eines Kindes. Also ein Pfarrer hatte einfach einen Sohn, der natürlich nicht anerkannt wurde, sondern halt quasi ohne Vater aufgewachsen ist. Seine Mutter hat ihm immer gesagt, sein Vater hat sie verlassen. Und als er erwachsen war, hat er das dann eben erfahren. und wollte dann diesen Pfarrer, sprich seinen Vater, eben zur Rede stellen, warum er ihn eigentlich nie akzeptiert hat als Sohn, warum er nie Kontakt mit ihm gesucht hat. Und die Reaktion, die er beschrieben hat, das war ein ja, recht langer Artikel, war dann so in die Richtung, seine Sünden seien bereits alle schon lange vergeben. Was mich dann eigentlich auf diese eigentlich Verständnisfrage gebracht hat, also wenn das für katholische Geistliche ja die Lehre ist, dass man sagt, Sünden beichtet man, man tut Buße und dann sind sie aber auch wirklich weg. Dann ist natürlich diese Gewissens- und Schuldfrage eine ganz andere als jetzt vielleicht für einen ganz normalen Menschen, unter Anführungszeichen, der vielleicht mit diesem schlechten Gewissen auf Dauer nicht wirklich leben könnte.
Ja, das ist das Problem mit diesem Begriff von Sünde, weil für eine katholische Person ist es Sünde, geile Gedanken über einen anderen Menschen zu haben, mit dem man nicht verheiratet ist. Aber halt, es ist halt auch eine Sünde, jemanden zu ermorden oder ein Kind zu missbrauchen. Und es gibt letztendlich keine Abstufungen. Es gibt eine dokumentierte, wohlbekannte Möglichkeit, diese Sünde loszuwerden. Das ist die Beichte. Und ja, theoretisch müsste der Ordensbruder das ja dann auch gebeichtet haben, wenn er konsequent ist. Allerdings gibt es ja das Beichtgeheimnis. Und dieses Beichtgeheimnis ist in Österreich derzeit noch so stark, dass der Beichtvater, der das entgegennimmt, eben keine Anzeigepflicht hat. Jedes Krankenhaus.
Zu einem Psychologen zum Beispiel. Ne?
Genau, ja. Deswegen wird auch darauf geachtet, dass in diesem ganzen kirchlichen Prozess keine Personen mit verpflichtender Meldung drinnen sind.
Was heißt nochmal, dass keine Personen mit verpflichtenden Meldungen drinnen sind?
Es gibt Berufsgruppen, die verpflichtet sind, Verbrechen anzuzeigen. AnwältInnen, PsychologInnen und so weiter. Das heißt, du gehst zur Diözese, in diese Ombudsstelle bei der Diözese, meldest deinen Fall. Dann kommt das zu dieser diözesanen Kommission. Die schauen dann nach, okay, gab es einem Pfarrer diesen Namens überhaupt zu der Zeit dort? Ist das glaubwürdig? Gab es andere Meldungen? Und so weiter. Wenn sie es nicht komplett widerlegen können, also wenn sie nicht meinen, oh, das ist irgendeiner, der nie katholisch war, der hat sicher nicht ministriert oder so. Sie versuchen es zu plausibilisieren, geben eventuell auch dort dem Orden oder den Vorgesetzten Bescheid, dass dieser Vorwurf da ist und ja, schauen halt, dass nichts Neues passiert und reden mit dem Opfer. Und das sind aber Leute, die im Dienst der Kirche stehen. Sie sind offiziell unabhängig und offiziell ehrenamtlich, aber ja, wir wissen das, wie das läuft. Und sie haben vor allem keine Verpflichtung, das anzuzeigen. Weil sonst würde ja 200 Mal eine Anzeige erstattet werden im Jahr, nicht nur einmal.
Unser nächstes Thema, die Ergebnisse der Volkszählung aus England und Wales sind da. Der Anteil der Christen, aller Christen zusammen, ist auf unter 50% gefallen. Die zweitgrößte Gruppe, die Menschen ohne Religion, sind schon 37%. Wenn man mit den Zahlen 10 Jahre zuvor vergleicht und das weiterdenkt, wird das in noch 10 Jahren umgekehrt sein. Die Nichtreligiösen circa die Hälfte, die Christen bei einem Drittel.
Ja, und was da natürlich interessant ist, dass das jetzt ein weiteres europäisches Land ist, das diese viel beschworene christliche Mehrheit nicht mehr hat, noch dazu eben ein nicht säkularer Staat. Das heißt, dort sitzen per Gesetz Bischöfe im Parlament und der König ist gleichzeitig das Kirchenoberhaupt. Sehr skurril natürlich für eine Demokratie und das wird nicht mehr lange zu rechtfertigen sein, wenn man sich diese Zahlen jetzt in Erinnerung ruft.
Die Zugehörigkeit zu organisierter Religion ist sowieso in vielen Ländern im freien Fall. In Deutschland sind katholische und evangelische zusammen heuer auch unter 50% gefallen. Noch nicht alle Christen zusammen. Es gibt ja noch einen gewissen Prozentsatz an Orthodoxen und Freikristen und anderen Sekten.
Wie schaut es eigentlich in Österreich aus?
Nach meiner Hochrechnung werden Katholiken 2025 nicht mehr die Bevölkerungsmehrheit sein. Die Konfessionsfreien sind österreichweit aktuell circa ein Viertel und in Wien sind schon 51% konfessionsfrei.
Puh, naja, man könnte sagen, es geht bei uns ein bisschen langsamer. Auf der anderen Seite erfreulich natürlich, dass es in Wien schon die Hälfte ist.
Also in Österreich insgesamt Christen sind doch noch etwas über 60%. soweit man das abschätzen kann. Also von den Orthodoxen gibt es ja keine Zahlen. Dadurch, dass sie keine verpflichtende Kirchensteuer oder Kirchenbeitrag zahlen, zählt sie auch niemand. Die Kirchen schauen aber dort ähnlich aus wie die katholischen Kirchen. Also wie viele von denen einfach nur sagen, ja, ich bin quasi orthodox geboren oder orthodox erzogen worden, aber es ihnen in der Realität komplett wurscht ist. Das sind eben einige Prozent, vielleicht 4, 5, 6% orthodox, circa 3% evangelisch und dann deutlich unter 1% andere kleinere Konfessionen, also Freikirchen und Siebenten-Tage-Adventisten und Zeugen Jehovas und Mormonen und was es da noch gibt.
Ist die Basis für diese Zahlen auch die Anzahl der Getauften, zumindest soweit es im Taufregister bekannt ist, oder?
Es ist so, dass die katholische und die evangelischen Kirchen ihre Zahlen eben davon abhängig machen, wenn jemand getauft wurde bei ihnen, also als Baby zwangsgetauft, ist das ein Mitglied plus. Und nur wenn man austritt oder stirbt oder vielleicht exkommuniziert wird, aber keine Ahnung, wie oft das passiert, dann ist das halt ein Mitglied minus.
Auf diese Weise muss man natürlich die Anzahl der wirklichen Christen wahrscheinlich gedanklich zumindest um ein paar Prozent reduzieren. Denn effektiv, wenn du durch die Tasse Wasser, die du irgendwann mal als Kind auf den Kopf geleert bekommst, als Mitglied gezählt wirst und dann vielleicht auch einfach nur aus Faulheit oder auch aus finanzieller Wurstigkeit heraus einfach nicht austrittst, dann ist es natürlich für die katholische Kirche oder auch für die evangelische ein Mitglied, aber in Wahrheit ja eigentlich jetzt niemand, der sich da selbst dazu deklarieren würde, wenn man ihn fragen würde, denke ich mal.
Genau. Es ist komplett unsinnig zu sagen, ein dreijähriges Kind sei katholisch oder christlich. Mhm. Habt ihr schon mal eine orthodoxe Taufe gesehen?
Ich glaube mal im Fernsehen, so, da wurde die, ich weiß nicht, ob das orthodox war, wo jemand so wirklich gepackt wurde, so am Rücken und so richtig reingedrückt und das Wasser so, als würde man ihn ersaufen wollen. Aber ich weiß nicht, ob das eine orthodoxe Kirche war, ob das wirklich so läuft.
Ja, das sind eher Baptisten. Also Baptisten sind diejenigen, die erwarten, dass man sich aus freien Stücken dazu entschließt, also frühestens als Teenager oder auch häufig als Erwachsener. Und bei denen ist aber wichtig, dass sie komplett eingetaucht werden. Also das ist das Übliche, dass man quasi umgeschmissen wird in die Arme und dann halt wieder rausgeholt. Bei den Orthodoxen oder bei bestimmten Orthodoxen, ich glaube rumänisch, aber wahrscheinlich auch bei anderen ist es so, der Pfarrer nimmt das schreiende Kind, weil es ja kalt ist in der Kirche, die haben ein tieferes Taufbecken, nimmt dann das Kind und dreht das schnell einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Fuß, einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Fuß. Insgesamt dreimal. Ich glaube, vor 1-2 Jahren ist ein Kind also ein Baby in Rumänien verstorben nach der Taufe, weil zu viel Wasser in der Lunge. Hat natürlich geschrien, wie Babys das tun. Und der Pfarrer hat gemeint, ja, naja, ich taufe ja jedes Jahr so und so viele Kinder. Ich kann nicht schuld sein.
Also der Prozentsatz ist verschwindend gering von Kindern, die versterben. Oder wollte er damit ausdrücken?
Genau. Und ja, zumindest kommt es nicht mehr in die Hölle.
Naja, andererorts wäre es Stoff für einen Horrorfilm. Da ist es einfach nur Daily Business, ne?
Die Normalität der Religion. Interessanterweise bei der Anerkennung der Freikirchen Österreichs, das ist ja auch ein Verbund von eigentlich drei Richtungen, die sich eigentlich als ähnlich, aber nicht vollständig kompatibel sehen. Die haben sich als Verband anerkennen lassen, damit sind sie zur anerkannten Religionsgemeinschaft geworden. Das gibt es ja in Österreich als Konzept. Aber sie hatten nicht genug Leute. Und dann ist der Herr Schönborn, der das sehr betrieben hat, dass die anerkannt werden, gekommen und gemeint, naja, bei uns zählen ja auch die Kinder, auch wenn sie sich noch nie freiwillig dazu deklariert haben, aber wir zählen sie ja ab der Geburt oder ab der Taufe, zählt auch einfach eure Kinder und dann kommt ihr auf diese Zahl, die da notwendig ist. 2/1000 der Bevölkerung und so sind die Freikirchen seit circa 10 Jahren anerkannt in Österreich. Sie können theoretisch Religionsunterricht erteilen, natürlich vom Staat bezahlt, aber ich glaube, sie haben dafür nicht allzu viel Nachfrage, weil die Freikirchen doch eher versprengt sind in der Bevölkerung. Aber ja, vielleicht gibt es einzelne Bezirke, wo sich das irgendwie lohnt. Mhm. Und so schlechter Letzt, im zentralafrikanischen Land Kenia versucht ein einflussreicher Intrigant, den dortigen atheistischen Verein verbieten zu lassen. Ein christlicher Fundamentalist, der mit dem Präsidenten befreundet ist. Einerseits haben sie zwar in der Verfassung die Bekenntnisfreiheit und auch Schutz vor religiöser Diskriminierung, aber in der Präambel steht halt auch ein Bezug auf einen Gott drinnen und auf dieser Basis versucht jetzt dieser Typ, dem Verein die Registrierung entziehen zu lassen, weil ihm zufolge schon dessen Bestehen gegen die Verfassung verstöße. Anscheinend wurde der Prozess jetzt auf März nächsten Jahres vertagt. Einmal wurde der Verein eben schon suspendiert und konnte erst nach einem kostspieligen Prozess vom obersten Gerichtshof wieder eingesetzt werden.
Kann man denen irgendwie helfen oder zur Seite stehen?
Ja, es gibt ein GoFundMe, da kann man spenden, um sie beim Verfahren zu unterstützen.
Stellst du den Link in die Shownotes?
Ja, absolut.
Wie ist es in Kenia? Ich meine, das Vereinsrecht wird ja nicht ganz dasselbe sein wie jetzt bei uns. Was würde das denn bedeuten, wenn man denen die Registrierung entzieht?
Wahrscheinlich können sie dann nicht als Verein auftreten, also nicht gemeinsam Sachen finanzieren. Sie müssen Blogs und sowas privat betreiben und nicht als Vereins-Homepage. Es ist dann wahrscheinlich schwerer, als Anlaufstelle zu dienen. Das allein wäre schon ausreichend Schaden. Und ja, je nachdem, wie dieser Intrigant das durchziehen kann, werden ihr vielleicht auch noch Mittel eingezogen. Wenn wirklich festgestellt werden würde, dass ihr Bestehen gegen das Gesetz verstößt.
Ich finde es ja fast positiv an der Geschichte, dass hier mit juristischen Methoden versucht wird, diesen Verein sozusagen zu entfernen und dass man nicht einfach irgendwie mit Kalaschnikows und sonstigen Dingern das Ganze beendet. Also wird wahrscheinlich auf der juristischen Ebene gar nicht so leicht werden, schätze ich mal, sie wirklich von ihrer Vereinstätigkeit abzuhalten. Aber wer weiß, ja. Natürlich kann das Rechtssystem dort auch ein bisschen unberechenbar sein.
Ja, wie gesagt, einmal ist ihnen das schon entzogen worden und sie mussten dann halt auch wirklich bis zum obersten Gerichtshof gehen, der aber einmal schon festgestellt hat, dass das legal ist. Also ja, es gibt in manchen afrikanischen Ländern einerseits diese eigentliche Rechtssicherheit laut Verfassung und auch entsprechende Vereine oder Organisationen, aber sie stehen wirklich teilweise unter Druck. Mhm. Und leider sind diese afrikanischen Länder noch nicht diejenigen, in denen der Bevölkerungsanteil der Christen zurückgeht. Kommt dann mit mehr Wohlstand und mehr Bildung höchstwahrscheinlich genauso wie in Westeuropa, teilweise auch Osteuropa und Nordamerika.
Da war doch mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das Österreich oder Deutschland war, jedenfalls jemand hat gemeldet, dass irgendwo Blasphemie begangen wurde, weil es da noch ein altes Gesetz gibt oder so. Ist das dann abgeschafft worden eigentlich oder ist das, was ist da draus geworden?
Also Blasphemiegesetz gibt es sowohl in Deutschland als auch in Österreich.
Immer noch.
Immer noch, ja. Es heißt immer, ja, das ist totes Recht, da müsst ihr euch nicht darum kümmern. Vor 12, 13, 14 Jahren hat eine FPÖ-Politikerin Mohammed als Kinderschänder bezeichnet, weil er ja laut Koran eine 8-jährige Frau geheiratet hat und dann auch die Ehe mit ihr vollzogen hat.
Für den Vollzug hat er, glaube ich, noch 2 Jahre gewartet. Ne? Also.
Ja, das muss man ihm zugute halten.
Ich hatte im Kopf, genau, sie war 6, als sie geheiratet haben. Und
ich glaube, 8 war das Vollzugsjahr. Ich glaube, genau, es war das Hochzeitsjahr, war, glaube ich, noch jünger.
Mhm. Ja. Na, jedenfalls, da ist sie wegen Herabwürdigung religiöser Lehren und Verhetzung verurteilt worden. Und das ist wirklich bis zum EuGH gegangen und ist dort bestätigt worden. Zumindest der Verhetzungsteil, aber vielleicht beides. Also es ist immer noch nicht ganz gefahrlos. Und bei den Humanisten war vor kurzem auch ein langer Artikel von einem Rechtsanwalt, von Clemens, der auch im Präsidium der Humanisten ist, über die ungleiche Verfolgung von Hassrede und Herabwürdigung und so weiter. Mhm. Letztendlich bei Herabwürdigung religiöser Lehren wird ein nicht existenter Gott, der sich eigentlich rächen könnte, wenn es ihn so gäbe, wie die religiösen Lehren das behaupten. Also der wird halt da beleidigt. Während wenn wirkliche Menschen beleidigt werden, zum Beispiel von der Kanzel aus oder einfach so, dann haben die diese Art von Schutz nicht. Also wenn der Papst sagt, Homosexuelle können wir nicht segnen, weil das, was sie machen, gefällt Gott nicht, dann äußert er einfach seine freie Meinungsäußerung und kann auch nicht wegen Hassrede belangt werden. Wenn man das umgekehrt sagen würde, ich sage es jetzt nicht, weil genau deswegen gibt es das Gesetz, dann würde das mit einer höheren oder überhaupt mit einer Strafe belegt werden. So schaut es aus.
Gut, dass wir den Podcast nicht Herabwürdigung religiöser Lehren nennen. Ne? Sonst hätten wir ein potenzielles Problem.
Genau, da hätte man ein Problem. Aber das ist eh so ein langer, sperriger Name, das hätte man höchstens abkürzen müssen.
Ich finde in dem Zusammenhang immer den gerade von religiösen Gruppen oft gebrachten Begriff Toleranz sehr interessant. Meine Reaktion war darauf immer, also wenn jemand Begriffe wie Blasphemie im Sprachschatz hat, hat er eigentlich kein Recht mehr, sich auf Toleranz zu beziehen. Denn Blasphemie jemandem vorzuwerfen, ist ja eigentlich schon per Definition mangelnde Toleranz. Denn eigentlich sollten wir alle so viel Blasphemie äußern können, wie wir wollen. Denn es sollte ja eigentlich kein größeres Problem sein, dass wenn ich mich jetzt über die vielleicht mangelnden geistigen Fähigkeiten eines Kollegen aufrege, was vielleicht nicht immer nett ist, aber natürlich nicht ein strafrechtlicher Bestand sein sollte.
Ja, und eigentlich geht es ja um religiöse Lehren. Und was ist mit den religiösen Lehrern, die so dumm sind, dass sie sich selber herabwürdigen? Was ist mit den Diplomarbeitern und Dissertationen an der Theologie, die sich mit einzelnen Aspekten der Bibel beschäftigen, wo halt rauskommt, nein, also wissenschaftlich gesehen ist das hier nicht wahr. Da greift ja dieser Paragraph. Oder vielleicht noch nicht, vielleicht sollten wir Diplomarbeiten anzeigen und schauen, was passiert.
Da ist ja wahrscheinlich auch ein Unterschied dann, ob du eine Diplomarbeit schreibst oder ob du sie schreibst, ausdruckst, dich auf den Karlsplatz stellst und sie bunter rezitierst in der Öffentlichkeit, während alle möglichen Leute dein Banner hochhalten. Wenn es jetzt einfach nur irgendwo in der Uni-Bibliothek herumliegt, wird es wahrscheinlich niemanden interessieren.
Ja, in Deutschland haben sie ja so eine Luther-Statue mit dem 11. Gebot, nämlich du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen. Und da gibt es ja regelmäßig Kirchentage und sie werden staatlich gefördert, sie werden von der Stadt gefördert und es gehen eigentlich kaum Leute hin. Also es sind große Verlustgeschäfte, die übernehmen dann halt die Öffentlichkeit. Und da stellen eben die Humanisten und Atheisten diese Luther-Figur auf. Und dort haben sie Luther-Zitate, die wirklich arg frauenverachtend sind und natürlich auch antisemitisch. Also Luther war wirklich extrem antisemitisch und auch sehr frauenfeindlich und Bauern hat er auch nicht gemocht, etc. Und irgendwann hat dann die Polizei den Humanisten gesagt, bring das bitte weg, weil diese antisemitischen Äußerungen darf man in der Öffentlichkeit nicht machen. Und sie so, hey, Luther, hallo, Luther, wir zitieren hier Luther. Ja, sie mussten es dann, glaube ich, wegbringen. So kommt man auch in die Öffentlichkeit.
Naja, Luther war ja am Ende trotzdem, zumindest eine relativ lange Zeit, katholischer Priester vor einer sehr, sehr langen Zeit. Also kann er wahrscheinlich dieselben Charaktereigenschaften für sich in Anspruch nehmen wie so ziemlich alle anderen katholischen Geistlichen dieser und der heutigen Zeit. Es gibt einen sehr interessanten Film, ich glaube mit Joseph Finnis, über das Leben von Luther. Das soll nicht ganz historisch korrekt sein, kann ich aber jedem empfehlen, mal reinzuschauen, sehr interessant.
Heute würde man ihn wahrscheinlich wegen Hassrede verurteilen.
Ja, sie wollten ihn ja damals verbrennen, aber ich glaube, er ist irgendwie dann geflüchtet, zusammen mit einer abtrünnigen Nonne oder so. Also wie gesagt, das habe ich alles aus dem Film. Ich bin nicht bei allem jetzt sicher, was davon historisch wirklich Hand und Fuß hat. Vielleicht kann uns das ja jemand, der uns zuhört, genauer zusammenfassen.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, sehr interessante Geschichten zu verfolgen.
Er wurde vor den Reichstag gestellt, wo halt auch der Kaiser dabei war. Und der Kaiser hat ihn aufgefordert, seine Lehren zu widerrufen. Damals gab es ja keine Trennung Kirche und Staat. Und Luther hat gesagt, nein, sorry, die sind richtig, ich kann sie nicht widerrufen. Und er ist jetzt nicht aus dem Saal dann rausgerannt, sondern er ist dann halt an eine sichere geheime Stelle geflüchtet und dort hat er begonnen, die Bibel zu übersetzen und hat das dann auch relativ schnell gemacht, also ungefähr 8 Wochen, glaube ich, fürs Neue Testament, was ja deutlich kürzer ist als das Alte. Und das haben dann noch einige andere mit ihm zusammen überprüft, korrigiert etc., aber das war dann relativ schnell fertig. Aber ja, er hat dann noch längere Zeit Schutz gebraucht, bis halt genug lokale Fürsten sich ihm angeschlossen haben und sich von der katholischen Kirche unabhängig gemacht haben.
Doch vielleicht interessant, warum das so ein Problem war für die damalige Zeit, da ja die Bibel, ich glaube im Original, die der katholischen Kirche zugrunde liegt, ist es, glaube ich, altgriechisch, wenn ich mich recht entsinne.
Geschrieben wurden die Evangelien in altgriechisch.
Okay.
Aber die katholische Kirche hat relativ bald angefangen, mit der lateinischen Übersetzung zu arbeiten. Deswegen auch lateinische Messen. Und es war zu der Zeit von Luther tatsächlich verboten, Bibel in die eigene Sprache zu übersetzen und sie zu verbreiten. Es durften auch keine Laien Bibel überhaupt besitzen. Und der erste Engländer, der die Bibel ins Englische übersetzt hat, der wurde auch tatsächlich verbrannt.
Und es war ja, ich glaube, in der damaligen Zeit dann nur möglich, die Bibel wirklich zu lesen mit einem sehr hohen Bildungsstand. Der Bildungsstand wiederum war nur zu erreichen, wenn man in der Kirche war. Also das war ja der Hort des Wissens, wenn man so wollte. Und die Bildung hat man eben dann auch nur bekommen, wenn man dann auch für die Kirche gearbeitet hat. Und das hat einen natürlich sehr, sehr stark abgehoben von der jetzt normalen Bevölkerung. Und die Interpretationsfähigkeiten der jeweiligen Geistlichen waren dementsprechend hier in den Ortschaften dann, man könnte fast sagen, das direkte Wort Gottes, weil normale Volk ja, selbst wenn sie sehr viel Intelligenz mitgebracht hätten, gar nicht in der, also es wäre ihnen nicht möglich gewesen, selbst eine Meinung dazu zu haben, denn sie hatten ja gar keine Möglichkeit, sie selbst zu lesen. Und deswegen war das ja auch dann, glaube ich, so ein Riesenerfolg. Also gerade in Deutschland ja bis heute eine sehr, sehr hohe Anzahl von Protestanten gegenüber Katholiken, wenn man jetzt mal Bayern wegrechnet. Eigentlich durch diesen Umstand, die Bibel, schon nicht das einzige Buch, von dem damals großartig geredet wurde, eben mit der eigenen Muttersprache zu lesen. Ne?
Dadurch, dass es vor dem Buchdruck so teuer war, überhaupt Bücher zu kopieren, gab es auch nicht mal in jedem Dorf eine Bibel. Also der Pfarrer dort musste auf Basis seiner Ausbildung predigen. Also da war es nicht so mit, wir schlagen jetzt mal Korinther das und das auf und dann was anderes und dann wieder was anderes. Der hatte keinen Zugriff auf Bibelstellen und es hatte auch niemand die Möglichkeit, eine Bibel aufzuschlagen. Und das hat sich dann eben mit Luther und mit dem Buchdruck wesentlich geändert. Es gab natürlich eine große Nachfrage bei religiösen Menschen, die wollten dasselbe lesen. Heutzutage, ob noch jemand dadurch bekehrt wird, dass er eine Bibel liest, ich glaube eher nicht.
Ja, wenn man so in so ein paar Facebook-Gruppen unterwegs ist, findet man schon solche Gestalten teilweise. Also das ist dann so die Rede von Jesus hat mich erlöst. Und das postet dann jemand, der 35 ist oder 45. Aber es sind wahrscheinlich Ausnahmen, da hast du wahrscheinlich recht. Es ist sicher nicht so, dass das jetzt eine große missionarische Leistung ist, dass man da jetzt noch einige Tausend, einige Zehntausend, vielleicht sogar einige Millionen bekehrt. Aber es gibt diese Fälle natürlich schon.
Ja, aber ich denke mir, wie viel hat das wirklich zu tun mit der Bekehrung, dass die Bibel gelesen haben? Und wie viel wurde denn halt aufgeschwatzt?
Das weiß man natürlich nicht. Ich glaube, es kommt oft zu so einem Horoskop-Effekt, ja, so. Keine Ahnung, man hat halt irgendwas Schönes erlebt und zufälligerweise liest man dann das Horoskop, das herumliegt und es trifft dann vielleicht aus irgendeinem Grund zufälligerweise relativ gut zu. Zumindest möchte man das so interpretieren, weil die Sätze sind ja oft sehr multiple zu interpretieren. Und wenn jetzt jemand in so einer Phase des Lebens ist, wo er sehr viel reflektiert und sehr viel über den Sinn nachdenkt und dann die Bibel hernimmt, findet man sicher gewisse Stellen, die man sich dann eben so zurechtlegt, dass die eben genau der jetzigen Situation irgendwie entsprechen und fühlt sich total verstanden. Also, genau, wenn einem dann noch Leute sagen, das ist das Wort Gottes oder so, ne, dann kann man da schon mal reinkippen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es viele Menschen sind, aber Leute, die dafür grundsätzlich offen sind und die zusätzlich eine sehr schwere Lebenssituation haben, Trennung, Tod eines Angehörigen, was auch immer, dann kommen eigentlich diese Fälle meistens vor oder sehr oft vor, dass sie in sowas reinkippen, wenn sie eben vielleicht auch in die falschen Leute geraten. Es ist aber oft, glaube ich, einfach nur ein Zufall. Ja? Es ist einfach Pech gehabt oder Glück gehabt aus ihrer Sicht vielleicht.
Es gibt eine Studie, wonach ungefähr 50% der Leute mit zwei religiösen Eltern auch als Erwachsene religiös sind und 3% der Leute, die keine religiösen Eltern haben, dann doch religiös werden. Also es passiert. Es ist nur sehr unwahrscheinlich, es hängt auch vom Umfeld ab, Freundeskreis etc. Was ich in einem Wissenschaftspodcast gehört habe, war, dass sie einfach unverlangt Bibeln zugeschickt bekommen haben. Also liebe Leute, wenn ihr uns Bibeln zuschicken wollt, wir haben welche zu Hause, wir können sie auch im Internet nutzen, wir können sie auch durchsuchen. Ich habe auch schon darüber gebloggt. Wir brauchen nicht unbedingt noch eine Bibel, aber wenn ihr euch die Mühe machen wollt, es bestärkt uns nur darin, dass das ein dummes Buch ist.
Ja, und außerdem, ich glaube, die meisten Leute haben sich ja aufgrund der Strom- und Gaspreisentwicklung jetzt sogar einen Kamin angeschafft. Also man kann das natürlich dann auch entsprechend thermisch verwerten.
Ja, es gibt Länder, in denen du dafür auch ins Gefängnis gehen würdest, wenn du nicht vorher von einem wütenden Mob gelüncht wirst.
Ja, also solange ich in einem Land lebe, die dann die Aschelade des Kamins heran zieht, um dann irgendwie Reste einer Bibel nachzuweisen. Also ich nehme an, dass man die nachweisen kann, weil es gibt sicher einen genetischen Fingerabdruck hinter jeder Heiligenschrift. Also es muss es ja geben, sonst wäre es ja Betrug. Ne? Also so lange habe ich da noch keine Sorge. Aber ich hätte eher Sorge um die vielleicht giftigen Dämpfe, die wahrscheinlich wegen der Druckerschwärze oder wegen der lederen Ummantelungen vielleicht dann im Feuer sind. Aber gut, vielleicht kommt es auch nur direkt in den Kamin.
Die Information ist dann im Abrauch.
Also sie steigt quasi wieder auf. Eigentlich, es ist so wie Asche zu Asche, ist das Bibel zum
Ja, also thermische Verwertung ist, glaube ich, das Beste, was man mit einer Bibel machen kann in Zeiten wie diesen.
Brennt halt nicht so lang, also gibt nicht so viel ab.
Naja, effizient ist es natürlich nicht, aber hat ja auch keiner behauptet. Es gibt natürlich bessere Brennstoffe. Aber ja, wir wollen ja eh alle weg von dieser Form der Energiegewinnung. Aber natürlich als Zwischenlösung kann man auch mal Bibeln verheizen. Ist es besser, als im Wohnzimmer zu frieren? Ich glaube, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen.
Ja, vielleicht rufen wir im Februar dazu auf, uns
Bibeln zu. Bei mir ist jetzt schon kalt genug, aber wie gesagt, ich würde voll, ob ich nochmal mit dem Holz probieren.
Dann gibt es auch so Bibelvertreiber in den USA. So Vereine, die sind zum Beispiel nach Südkorea gegangen und haben dort Bibeln auf Ballons gebunden und halt bei entsprechendem Wind steigen lassen, damit sie in Nordkorea landen. Du lachst, aber das Problem damit ist, in Nordkorea, wenn du mit einer Bibel erwischt wirst, kommst du ins Umerziehungslager.
Ja, da gibt es ja nur einen Gott und der heißt Kim Jong-un oder in der Blödsinn. Ich glaube, sein Großvater ist der Gott und er ist nur der aktuelle Staatsführer oder so.
Oberster Führer.
Oberster Führer, ja.
Aber wie gesagt, diese Menschen nehmen in Kauf, dass jemand dadurch, dass in seinem Hintergarten oder vor ihm auf der Straße eine Bibel landet und ja, dass man dafür ins Gefängnis kommt, gefoltert wird und so weiter. Ich weiß nicht, ob das die Verbreitung des Christentums dort wirklich großartig beschleunigen wird.
Also die werden ins Gefängnis gekommen, weil das Ding dort auf dem Grundstück landet. Nicht, weil sie es dann nehmen und lesen, sondern nur, weil es dort irgendwie landet und halt liegen bleibt, oder was?
Wenn du im Besitz damit erwischt wirst. Und es ist kein Rechtsstaat, also vielleicht hat da die Polizei eine Quote und dann haben sie die halt am 13. Dezember schon erfüllt.
An. Um da straffrei zu bleiben, müsste man wahrscheinlich wieder mit der thermischen Verwertung kommen, aber wir wissen natürlich nicht, wie da die Situation in Nordkorea ist. Ich glaube, das kann sich niemand, der hier im Westen wohnt, vorstellen, wie das in diesem Land genau läuft.
Wir begrüßen jetzt in unserem kleinen Kreis unseren ersten Gast, Stefanie Handel, Doktorin der Veterinärmedizin und Skeptikerin in Wien.
Hallo Steffi.
Hallo Steffi. Steffi, du bietest auch Vorträge und Seminare zum Thema Fütterung an, also wie man Tiere gesund ernährt. Was für Tiere geht's da? Bist du da auch an Großnutztiere spezialisiert oder eher so, was die Leute in der Stadt haben, Hunde, Katzen?
Ja, also ich habe Schwerpunkt Hunde und Katzen, bietet sich in der Stadt halt an. Theoretisch habe ich natürlich die Ausbildung für alle Tierarten, aber das ist einfach der Schwerpunkt. Also ich sag mal, zum Großteil sind es Hunde, die meine Kunden sind, ein wenig auch Katzen, meistens im Krankheitsfall, ganz selten andere Heimtiere wie Kaninchen, Meerschweinchen oder auch Pferd, aber das ist eine ganz andere Zielgruppe, also hauptsächlich Kleintiere, wie wir sagen.
Dein Hauptthema ist wohl Pseudowissenschaft in der Tierernährung?
Gibt es da größere Probleme?
Ja, also das ist, so bin ich eigentlich mehr oder weniger zu den Skeptikern gekommen. Also es ist halt gerade in der Ernährung, ich denke, es ist bei Menschen auch so und auch bei Tieren, halt gibt es sehr viel so, ja, Mythen und Trends, welche Diäten jetzt richtig sind. Und jetzt ist halt auf einmal zum Beispiel Weizen und Gluten ganz, ganz böse und gesundheitsschädlich. Und auch gewisse Fütterungsmethoden. Also wir haben auf der einen Seite von dem sogenannten Barfen, also der Fütterung mit rohem Fleisch und Innereien. Auf der anderen Seite Leute, die dann fragen, kann ich meinen Hund oder meine Katze auch vegan ernähren? Also alles, was wirklich bei Menschen einfach Thema ist, aus ganz verschiedenen Beweggründen, von eben Tierschutz, ökologischen Gedanken. Und es ist halt sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, emotional gesteuert. Es ist ein emotionales Thema, weil man natürlich jeder sich einfach Sorgen macht um sein Haustier und das Bestmögliche will. Und da zumindest, was man so im Internet findet, eigentlich so gut wie keine wissenschaftlich basierten Diskussionen stattfinden und leider auch die Werbung für Heimtierfutter natürlich in diese Kerbe schlägt. klar, Werbung muss aufgreifen, was beliebt ist, das ist mir schon klar, aber dass hier genau diese Dinge, ja, möglichst viel Fleisch und kein Getreide und so beworben werden und teilweise also mit dem Ergebnis, dass das Futter dann ja nicht ausgewogen ist oder vielleicht nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und so und dass es für den Tierbesitzer da wirklich schwer ist, etwas zu finden und sehr viele mir einfach sagen, sie sind überfordert mit den Informationen, mit der Werbung und es gibt so gut wie keine, also ich kenne keine sachlich basierte Information im Internet zu dem Thema.
Kann man sagen, dass manchmal die Tiere eine Leinwand sind, auf die die BesitzerInnen ihre Wünsche und ihre Persönlichkeit projizieren?
Natürlich, natürlich. Also es sagt jeder heutzutage, mein Haustier ist ein Teil meiner Familie und viele sagen auch ganz offen, ja, meine Kinder sind jetzt groß und das ist jetzt mein Ersatzkind oder das ist mein drittes Kind und ich sehe das auch zwiespältig. Natürlich ist es einerseits gut, wenn die Leute das Tier achten und sagen, ja, kriegt die bestmedizinische, mögliche medizinische Versorgung und ich will da nicht an Geld sparen und will nicht sagen, ja, wenn es mir zu blöd wird, schmeiße ich es raus, auf keinen Fall. Aber es ist natürlich eben sehr emotional und es werden sicher viele Entscheidungen emotional getroffen. Was weiß ich, so ähnlich wie bei Menschen auch, wenn ich im Internet lese, zum Beispiel das, ich weiß nicht, die Impfung oder das Medikament oder die Wurmtablette vielleicht Nebenwirkungen haben könnte und da gibt es auch ganze Verschwörungstheorien dazu, wie schrecklich das nicht alles ist, dass die Leute dann denken, bevor, ich glaube zwar nicht an sowas, aber sicherheitshalber probiere ich es halt vielleicht doch mit der Homöopathie und so und natürlich genau in diese Kerbe immer geschlagen wird, das ist eh klar. Und diese Kombination finde ich aus Verschwörungstheorien einerseits, ja, wir werden alle betrogen mit dem bösen Futter und den bösen Medikamenten und diesem sehr emotionalen Thema, ja, unsere geliebten Haustiere werden geschädigt, gibt halt immer super Schlagzeilen.
Genau, die Big Hundefutter-Lobby.
Genau, es ist genauso wie eben beim, auch in der Humanmedizin ja gesagt wird, nicht Big Pharma und wir sind alle gekauft und bestochen, wird genau dasselbe von den Tierärzten gesagt, dass wir ja von den großen Futtermittelfirmen bestochen sind und ich finde das ja insofern, ich meine, vieles kann man ja so ein bisschen ironisch sehen an so Verschwörungstheorien, dass die Tatsache zum Beispiel, dass gewisse Futtermittelfirmen aus gutem Grund von vielen Tierärzten verkauft und empfohlen werden, weil sie eben überzeugt sind, dass das gut ist, als Hinweis darauf gesehen wird, dass wir alle gehirngewaschen und bestochen sind. Aber man denkt, ja, wie kann ich sagen, ich kann es ja nicht recht machen, ja, weil wenn ich davon überzeugt bin, nicht, dann bin ich von der Gegenseite, also dieses typische Merkmal einer Verschwörungstheorie, zum Beispiel Seminare gesponsert werden von Firmen, ist in jeder Branche üblich, da müssen wir nicht drüber diskutieren und dass wir alle Erwachsene sind und sagen, na gut, weiß ich nicht, ich nehme dort eine Probe Futter mit oder einen Kugelschreiber und schaue mir das Produkt an und ansonsten freue ich mich einfach über eine Fortbildung und wir wissen ja auch, dass Seminare ohne Sponsorung nicht leistbar wären für die Teilnehmer. Ja, das würde tausende Euro kosten und das ist ja, wie gesagt, in jeder Branche so. Und auch zu glauben, dass wir jetzt, wie soll ich sagen, sofort völlig dahin gerafft sind, nur weil wir irgendwo ein Brötchen bekommen. Ja, aber wie gesagt, das ist in allen anderen Branchen natürlich genauso. Also mein Ferrari habe ich jetzt einmal in der Garage stehen lassen im Winter und fahre jetzt mit der U-Bahn.
Ja, du hast schon die skeptische Szene erwähnt. Du bist ja im Vorstand der Wiener Skeptiker und auch in Deutschland bei der GWUP. Wie und wann kamst du zu den Wiener Skeptikern?
Ich sage immer, aber stimmt, ich bin zu den Skeptiker gekommen durch Xavier Naidoo. Weil ich den nie leiden konnte. Also es ist halt überhaupt nicht mein Geschmack und so ein schnulziges. Ja, ich meine, das ist Geschmackssache. Und dann habe ich, der hat ja mal das goldene Brett vor dem Kopf bekommen, also diesen Negativpreis für verschwurbeltes Gedankengut. Und das habe ich damals gelesen und haben wir gedacht, okay, was ist das jetzt? Ja, und war halt so ein bisschen boshaft erfreut, dass der so einen Negativpreis bekommen hat und bin dann auch hingegangen zu der Preisverleihung. Und so habe ich die Leute kennengelernt. Und habe dann erfahren, okay, es gibt da einmal im Monat ein Treffen von den Skeptikern. Das war damals noch in der Technischen Universität und das ist von mir zu Hause 10 Gehminuten. Und dachte, schaust du das mal an. Und war also wirklich positiv überrascht, einfach so vernünftig denkende Menschen kennenzulernen, weil mir halt eben diese ganzen Geschichten, die man halt so hört im Beruf und auch was leider Kollegen und Kolleginnen machen an Pseudomedizin, mir halt immer mehr aufgestoßen ist und mir nicht klar war, dass es da eben so eine Gegenbewegung gibt und dass ja da Leute sind, die eben das klar verurteilen und einem auch erklären können, warum. Ab da bin ich brav hingegangen und so hat sich das dann halt ergeben.
Ja, super. Ist ja eine sehr nette Gruppe.
Absolut.
Aber du hast davor dann auch schon besondere Erfahrungen mit Pseudo-Veterinärmedizin gemacht.
Ja, also es ist so, ich bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig und davor war ich 10 Jahre an der Uni am Institut für Tierernährung. Mhm. Wie es so schön heißt, Forschung, Lehre, Dienstleistung und hatte damit eigentlich nichts zu tun. Also mir ist im Studium schon aufgefallen, dass es zum Beispiel Wahlfächer in Homöopathie und Akupunktur und solchen Dingen gab. Es hat mich einfach nie interessiert. Also so, wir haben eh so viel zu lernen. Ich habe mitbekommen, dass manche Kolleginnen das toll fanden, andere wieder eher gruselig, ja, dass an einem Institut für Pharmakologie von einer Professorin Homöopathie gelehrt wurde. Und
oh nein.
Ja, wurde, muss ich sagen, gibt es nicht mehr. Aber es hat mich einfach nicht interessiert. Und ich habe es schon als Patientin auch wahrgenommen, dass es diese Angebote gibt. Ich habe manches auch ausprobiert, so wie es vielen geht, weil ich mir gedacht habe, na gut, wenn mir ein Arzt das empfiehlt, Bioresonanz, Akupunktur, was auch immer, dann muss da was dran sein. Und es hat natürlich nichts gebracht und dann habe ich es auch wieder sein lassen. Mehr Kontakt hatte ich eben erst, seit ich selbstständig bin und eben sehe, was Kolleginnen und Kollegen machen, womit meine Kunden überwiesen werden, eben von Homöopathie, Osteopathie, vor allem auch unwissenschaftlichen Tests, also irgendwelchen Tests an Speichel, auf Unverträglichkeiten und so weiter, wo mir das einfach immer mehr aufgefallen ist. Und das große Problem ist auch, dass unsere Tierärztekammer das massiv fördert. Also nicht duldet, sondern aktiv fördert, propagiert mit so Schlagworten wie, das ist die Zukunft unseres Berufs. Das habe ich nicht erfunden. Ja.
Sehr schade.
Ja, also es ist fast nicht zu glauben in Mitteleuropa, aber es ist tatsächlich so und ich da auch ja schon massiven Ärger auf mich gezogen habe, weil ich halt gesagt habe bei Vorträgen und so weiter, liebe Leute, das wirkt einfach nicht, das sind veraltete Gedankengute, die mit unserer modernen Medizin nichts zu tun haben. Ja, wir wissen, dass das oft emotional ist, das kennen wir alle, aber solche Dinge, dass mir dann der Mund verboten wurde und so, also ich habe einen Schrieb bekommen von der Disziplinarkommission der Tierärztekammer, dass ich nicht öffentlich sagen darf, dass Homöopathie nicht wirkt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist schwierig.
Das ist toll, gell? Ja, und dass die Kammer offiziell schreibt, also dass sie Kritik nicht mehr dulden wird und solche Sachen, ja, und dass es seltsamerweise, also gerade in Österreich kaum Tierärztinnen und Tierärzte gibt, die dem entgegenstehen wollen. Es sagen viele, es ist mir egal, ich nehme es manchmal oder ich nehme es eh nicht, aber dieses Bewusstsein, Leute, das kann schaden. Ja, wir schaden unserem Ruf, wir schaden den Tieren, sind wirklich nur, also nicht mal eine Handvoll. Ja, und da war ich eben sehr, sehr froh, dass ich dann die Skeptiker kennengelernt habe, wo man auch Rückhalt bekommt und sagt, du, das geht uns allen so, mach da nichts draus und zusammen machen wir da weiter und so. Und das ist ja auch immer so ein bisschen Psychohygiene, also sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und halt ein bisschen zu raunzen. Ich bin ja Wienerin. Ja, was denn da alles wieder passiert ist und welchem Wahnsinn man begegnet ist und so. Und halt eben auch mal, wenn man auch Erfolg hat. Es ist zwar klein, aber ich kann sagen, dass ich letzte Woche tatsächlich eine Dame überzeugt habe, dass das ein Blödsinn ist mit der Homöopathie und den Schüsslersalzen. Jawohl.
Das ist cool. Jetzt im Bereich menschlicher Medizin oder Tiermedizin?
Tiermedizin. Also sie war eine Kundin und halt so klassisch, sehr lieb, aber halt überbesorgt. Sie hat eben so einen klassischen Schoßhund, einen Chihuahua und macht sich halt ständig Sorgen, dass sie dem Hund irgendwie geschadet hat und irgendwas falsch gemacht hat, was nicht der Fall war. Und da halt auch, ja, und der Hund ist so ängstlich und sie gibt ihm jetzt Bachblüten und ich so, ja, nein, ich habe einfach erklärt, schauen Sie, da ist, wissen Sie, was das ist? Das ist halt, finde ich, das Thema, dass viele Leute das nicht wissen. Ich denke, das geht uns allen so, dass ich, ja, Homöopathie, Schüsselsalze, Bachblüten, das gibt's. Und man kennt doch Kräuter, nicht? Und Pflanzenextrakte. Und wie ich erzählt habe, was das eigentlich ist, also hat sie mich mit großen Augen angeschaut. So, ja, also mein Schwiegersohn, der arbeitet bei einem Pharmaunternehmen und der redet mir auch immer ein, dass das Blödsinn ist. Und dann sage ich, schöne Grüße an Ihren Schwiegersohn. Jetzt sind wir schon zwei. Und habe auch bei Homöopathie erklärt, schauen Sie, das ist der Hintergrund. Das ist aus einer Zeit, wo die Menschen nicht wussten, wie der Körper funktioniert und so. Sagt sie, aha, naja, dann muss ich es ja wohl glauben. Sie war so ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, sie hat es tatsächlich verstanden.
Das heißt, du kannst natürlich im Rahmen deiner Arbeit Tieren und ihren BesitzerInnen helfen, aber hat dein skeptischer Aktivismus auch schon mal jemanden vor einem Schaden bewahrt?
Das ist so die Frage, ob man es weiß. Also die Sache ist, es gibt Leute, die mich fragen, so, ja, du hast doch eine Ahnung von Medizin, zum Beispiel, was ich, meine Eltern. Soll ich das nehmen? Der Apotheker hat mir das gegeben oder ich habe das im Internet gelesen. Ist das was Gescheites? Mhm. Und natürlich freut mich das und ich bin halt trotzdem immer wieder entsetzt, dass das nicht aufgeklärt wird. Wenn ich sage, schau du, das ist ja kein Arzneimittel. Ja, das steht halt, wie sehe ich nicht, pflanzliche Arzneimittelanwendung nach traditionellen irgendwas. Ja, das heißt ohne Nachweis einer Wirkung. Und das wird halt von keinem Arzt und keinem Apotheker erklärt. Und dann nehmen die Leute oft 10 so Sachen und es nützt nichts und sie geben Geld aus. Dann nimm doch einmal ein vernünftiges Medikament. Naja, und das will ich nicht und ich nehme eh so viele Medikamente. Also ist dann immer schwierig. Ja, also ich hoffe zumindest, dass manche Leute, die ich aufgeklärt habe, ob sie es hören wollten oder nicht, ein bisschen drüber nachgedacht haben. Aber wir wissen ja eh, je mehr man die Leute drängt, desto mehr widersprechen sie einen. Manchmal halte ich dann einfach nur meinen Mund, wenn das angeht oder wenn irgendwo steht, homöopathisch behandelt, ignoriere ich es einfach, weil es eh nichts bringt und mache halt meine Arbeit. Aber ich hoffe ja doch, dass manchmal was ankommt.
Bisschen zu viele Kalorien. Davon kannst du aus.
Der Zucker, ja, genau.
Ja, ist in Tierhomöopathie auch Zucker drin?
Natürlich, ja, also das sind dieselben Globuli. Also es gibt jetzt nicht speziell Tierhomöopathie in dem Sinne, es werden dieselben Dinge verwendet von denselben Firmen. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob es jetzt sozusagen Präparate gibt, die nur für Tiere hergestellt wurden. Ich glaube es nicht, ich hätte es jetzt noch nicht gesehen. Aber es gibt natürlich eine Lehre in Tierhomöopathie und Lehrbücher und all diese Sachen und halt auch diese Arzneimitteltests unter Anführungszeichen und so. Aber ich denke, das meiste ist von Menschen übernommen.
Wie fragen Sie die Tiere, was die geträumt haben?
Das ist halt so das Diskussionsthema, ja, wo man natürlich sagen muss, es schließt sich eigentlich aus, die klassische Homöopathie, wo es eben um dieses Befinden des Individuums geht, beziehungsweise es muss dann natürlich der Besitzer oder die Betreuungsperson das halt irgendwie interpretieren. Und das ist natürlich allein schon fraglich oder ist halt mit Fehlern behaftet. Also allein von dem her, und das geht ja so weit, dass dann das irgendwie über Berührung nur gehen soll. Also, dass der Therapeut irgendwie den Besitzer berührt und der das Tier und der dann was spürt. Oder es gibt ja sogar Tierkommunikatoren und Tiertelepathen, die übers Internet anhand eines Fotos irgendetwas spüren wollen. Ja, also, ja, wie gesagt, das ist ja eigentlich eine Abzocke armer Menschen.
Großartig. Ja, das heißt, wir werden hier jetzt auch nicht klären können, ob man Mittel für Elefanten stärker oder weniger stark verdünnen muss.
Das wäre jetzt so eine gute Frage, ja, wie das denn ist. Ja,
und ich werde nachher im Internet recherchieren.
Ich kenne da Kollegen, die ich fragen könnte. Kann ich dir gerne die Adresse geben? Mit mir reden sie, glaube ich, nicht mehr.
Ja, ich recherchiere lieber in einer Telegram-Gruppe.
Ist okay.
Ja, falls ich mal einen Elefanten halten will.
Das darf man eh nicht.
Die skeptische Bewegung hat sich ja entschieden, den Bereich Religion auszuklammern. Kannst du über die Gründe sprechen? Was hältst du davon?
Also ist von der wissenschaftlichen Seite her kann man natürlich drüber nicht diskutieren, weil ich meine eben die Existenz ist noch nicht bewiesen. Punkt. Ja, also deswegen brauchen wir eigentlich nicht drüber zu reden. Und die Nicht-Existenz von etwas kann man so nicht beweisen. Also ich denke, dass der wesentliche Beweggrund ist, dass es einfach eine Privatsache ist und dass es ja sehr wohl Leute gibt, die skeptisch und religiös gleichzeitig sind. Das widerstrebt meinem Denken persönlich jetzt, aber solche Leute soll es geben oder die im religiös sind und Wissenschaftler sind. Mhm. Und ich ja trotzdem theoretisch sagen kann, okay, meine Arbeit muss diesen und jenen Kriterien entsprechen und dass es natürlich auch ein für viele Menschen emotionales Thema ist, und viele Leute ganz offensichtlich irgendetwas brauchen, an das sie glauben können, mag es auch wie auch immer absurd sein. Ja, und deswegen ist es persönlich, ich denke, es hat einfach jetzt nichts mit Wissenschaft an sich zu tun. Und es sollte ja auch so sein, dass natürlich Skeptiker und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt und jeder Glaubensrichtung sich anschließen können einer skeptischen Bewegung.
Es leuchtet ein, einerseits, andererseits, für mich ist natürlich auch sehr schwer vorstellbar, dass wenn man untertags gelernt hat, Hypothesen aufzustellen, sie zu prüfen, sie zu verwerfen, wenn sie als falsch dargestellt wurden, wenn man keine Anhaltspunkte für sie findet.
Eben, also gesagt, für mich persönlich ist es auch absurd und ich bezeichne mich klar als unreligiös und sehr viele andere Skeptikerinnen und Skeptiker sagen auch, sie sind Atheisten oder das ist einfach nicht in ihrem Denken. Es gibt andere auch und ich kenne halt tatsächlich erfolgreiche Wissenschaftlerinnen, bekannte Freundinnen von mir, die in Grundlagenwissenschaften, sowas wie Pathologie oder eben Ernährungsphysiologie arbeiten, die trotzdem so einen Blindspot haben und dann ihrem Hund Globuli geben oder einen Heilstein um den Hals tragen, wo ich sage, sag einmal, was? Ja? Und so, ja. Na, ich weiß eh. Also, dass es da so eine Ecke gibt im Hirn, die das irgendwie braucht. Und mein Hund ist jetzt krank und wenn ich ihm das gebe, dann geht es ihm besser, auch wenn ich vielleicht objektiv weiß, dass da kein Wirkungsnachweis ist. Also, es scheint diese Ecke im Hirn von Menschen zu geben. Manche scheinen die mehr oder weniger zu haben. Wie gesagt, ich verstehe es auch nicht, aber ich denke, wir müssen einfach damit leben. Und ich denke auch, dass halt gerade die Pseudomedizin oder eben so esoterische Ansätze da vielleicht eine Lücke füllt, die früher die klassische Religion inne hatte. Da hat man halt an Gott geglaubt und ist am Sonntag in die Kirche gegangen und hatte halt ein Kreuz in der Wohnung oder ein Kreuz um den Hals oder ein Medaillon oder so. Und heute nimmt man halt seine Globuli, was auch immer. Ja, also ich denke, das ist sicher gleichsetzbar oder bin sicher nicht nur ich denke das.
Hattest du schon mal KundInnen, die gemeint haben, ich habe schon gebetet für den Hund, aber es ist nicht besser geworden, jetzt brauchen wir was?
So direkt nicht. Nein, also ist eigentlich nie Thema. Ich bin sicher, dass es viele tun, aber so direkt wurde es noch nie angesprochen.
Ja, es ist ja mittlerweile doch eine kleine Minderheit, die so denkt, die für medizinische Dinge.
Ich kenne einen Tierarzt, der so redet. Also der sagt, wir müssen jetzt für das Tier beten, ja.
Ich verstehe. Ja. Ich habe kein Tier, aber das wäre dann ein guter Grund, dort nicht hinzugehen.
Ich
meine,
auch da, ja, wenn mir das was gibt und ich das Gefühl habe, ich kann meine Sorge irgendwie aussprechen, ist das ja völlig okay, solange man alles andere medizinisch Korrekte tut. Ne?
Genau. Wenn es den Leuten hilft, wenn sie daran glauben wollen und wenn sie währenddessen nicht auf echte medizinische
Betreuung. Das ist es ja, nicht? Das ist ja genau diese Grenze, an der wir immer stehen, wo da viele Leute sagen, ja, warum soll ich das jetzt nicht Homöopathie geben und so weiter. Ja, wenn man rechtzeitig zu wirksamen Mitteln greift, dann kann man das ja machen, aber diese Grenze ist eben bekanntlich fließend und nirgendwo festgelegt.
Ja, aber Zucker ist jetzt nicht hilfreich für Hunde und Katzen, oder?
Es ist genauso viel oder wenig hilfreich für Menschen. Also auch das sind wir schon wieder bei so einem Ernährungsmythos, ja, dass viele Leute eben Angst haben bei Katzen, aber auch bei Hunden, ja, die dürfen doch keinen Zucker bekommen. Und ich so, ja, aber warum nicht? Also vor allem so wenig. Ja, also es macht nichts, wenn ein Hund oder eine Katze, vor allem ein Hund, mal einen Keks bekommt oder, weiß ich nicht, eine Süßigkeit, ja, aus der Schokolade, die ist giftig. Aber ansonsten wird das natürlich genauso verdaut wie von uns. Und natürlich, so viele Süßigkeiten haben viel Kalorien. Okay, das ist auch klar. Aber Fett hat mehr Kalorien. Ja, das heißt, wenn ich jetzt fettes Fleisch als Leckerli gebe, ist das in der Hinsicht auch nicht besser. Und natürlich werden die 5 Globuli dreimal am Tag sowas von nicht ins Gewicht fallen. Aber bringen werden es halt auch nichts.
Sehr cool. Danke, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Möchtest du noch etwas sagen? Werbung machen für die skeptische Bewegung?
Na, das kann ich zum einen natürlich gerne machen. Also jeden, den es interessiert, was machen wir da überhaupt? Wer sind wir? Wie kann man sich vielleicht engagieren? Wir sind auf Facebook, auf Twitter, wo man auch nur sein kann. Eine Website gibt es auch. Es gibt so nicht ganz regelmäßig, aber meistens einmal im Monat einen Stammtisch, der nennt sich Skeptisch. Der ist abwechselnd virtuell und live, wo man einfach hinkommen kann, uns kennenlernen kann. Dann die Skeptics in the Pub. Also das sind Vorträge wirklich für jeder Mann, jeder Frau, also nichts Hochwissenschaftliches, wo jeder hingehen kann, Fragen stellen kann, im Aera, im ersten Bezirk in der Gonzaga-Gasse. Eintritt ist frei, da kann man ganz niederschwellig einfach mal hinkommen. Und ein bisschen Werbung in eigener Sache darf ich auch noch machen. Ich habe zusammen mit einem Kollegen ein Buch geschrieben, überraschenderweise über Hundefütterung. Also es heißt Hundefutter, erschienen im Stocker Verlag und ist ab jetzt, also ab Ende letzter Woche, bestellbar beim Verlag direkt oder bei größeren Buchhandlungen, also Stefanie Handl und Armin Deutz, wo halt wir ganz nüchtern und sachlich einfach schreiben, wie es ist und auch versuchen, mit diesen Mythen aufzuräumen. Und ein paar Kochrezepte gibt es auch. Also falls sich jemand für das Thema interessiert, kann er gerne da hineinstöbern. Und ansonsten, meine Praxis heißt Futterambulanz. Also wenn jemand Fragen hat zur Ernährung seines Tieres, zu Diäten, zu anderen Dingen, Ernährungsmythen, guten Fertigfutter und so weiter, freue ich mich natürlich da über Anfragen per Telefon oder E-Mail.
Super, vielen Dank. Das war sehr ausführlich. Ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes, das Buch und deine Ambulanz und die Wiener Skeptiker und diese ganzen Veranstaltungen. Ich war ja auch schon bei einigen von diesen Vorträgen bei Skeptics in the Pub. Ist eine sehr gute Sache. Und dann würde ich dich noch fragen, dürfen wir mit dir in Kontakt bleiben? Magst du vielleicht wieder mal vorbeikommen?
Selbstverständlich gerne. Also wenn ihr auch spezielle Fragen zu irgendwelchen Themen habt, sehr gerne.
Super. Danke fürs Interview.
Ich danke für die Einladung und liebe Zuhörer, vielen Dank.
Das war's auch schon für heute.
Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Ihr findet alle Infos in den Shownotes, Links zu Steffis Vorträgen und zu unseren anderen Aktivitäten und zu den Nachrichten, die wir erwähnt haben.
Danke auch fürs Weiterempfehlen, Bewerten und Kommentieren.
Ciao, ciao.